Der Herr ist auferstanden.
Der
Herr ist auferstanden. Amen. Das ist die ganze Osterbotschaft. Das ist das, was wir heute feiern. Und das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Das ist das, worauf unser ganzer Glaube gründet und aufbaut. Und wo alles vergeblich wäre, wenn das nicht stimmen würde. Christus ist auferstanden. Und wir sind ja hier in Deutschland, das geht vielleicht hier nicht so gut, aber im Osten, Osteuropa und so weiter, da ist man ein bisschen emotionaler und etwas entspannter. Da gibt es die Tradition, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, des Osterlachens. Kennt ihr das? Wisst ihr darüber? Wissen wir nicht, ne? Hier in Deutschland lacht man nicht. Ja. Da wird der Tod ausgelacht. Der Sieg Jesu wird belacht. Dann fängt man plötzlich im Gottesdienst an, der Pastor von vorne fängt an und alle, die ganze Gemeinde stimmt mit ein in ein fröhliches Lachen darüber, dass der Tod besiegt ist. Die Welt kann leben. Wir Menschen dürfen leben. Ostern ist ein durch und durch fröhlicher Tag. Und ich hoffe, dass wir heute diesen Tag auch wirklich als einen fröhlichen Tag gestalten dürfen. Ihr zu Hause, feiert diesen Tag, wenn ihr nach Hause kommt. Lasst es euch heute gut gehen. Genießt diesen Tag. Genießt Freunde und Familie. Genießt das Leben, das wir haben. Genießt das neue Leben, das wir durch Jesus Christus haben. Wir feiern heute. Es ist ein Freudenfest. Jesus lebt. Und wir haben ja jetzt so einige Tage hinter uns, so ein ganzes Osterpaket. Das fängt ja an mit Gründonnerstag, vorher schon mit Palmsonntag, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus in Jerusalem eingeritten ist auf einem Esel, nicht als Eroberer. Zumindest nicht Eroberer der Menschen, nur Eroberer des Todes, aber Eroberer der Herzen. Und dann ging es weiter mit Gründonnerstag, wo er Abschied feierte von seinen Jüngern. Und wir haben das hier gemacht in der Gemeinde. Wir haben hier Abendessen gehabt mit Abendmahl, so wie das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und das geht weiter am Karfreitag. Das ist ein Tag der Trauer. Da dürfen wir traurig sein. Wir dürfen das nachempfinden, was es bedeutet, dass Christus gestorben ist. Dass er nicht mehr da ist. Dass er sein Leben gegeben hat. Und dann ist der Samstag. Ostersamstag, Karsamstag. So dieser Zwischentag. Jemand hat gesagt, das ist der Tag des Glaubens, wo die Jünger ihren Jesus nicht mehr vor Augen haben. Er ist verschwunden in der Dunkelheit, hinterm Stein, weg. Und sie wissen nicht, was kommt. Er hat ihnen gesagt, er wird zurückkommen, aber was wird das sein? Was wird das bedeuten? Es ist der Tag des Glaubens, wo wir nicht mehr sehen und noch nicht sehen. Und heute ist der Tag der Freude. Das Leben triumphiert. Und wir hatten gestern schon, und das ist hier ein Brauch, das Osterfeuer. Wir waren gestern bei Ellings und haben dann auch schon schön dort zusammen auch so diesen Abend verbringen dürfen. Ich habe auch ein Bild sogar mitgebracht. Hier, das ist unser Speerwerfer Friedhelm, der das Feuer angefacht hat. Majestätisch, wie er da so rausholt, einfach eine Eleganz der Kraft. Er wollte mich gestern ins Feuer werfen, das ist die Retourkutsche. Ah, jetzt habt ihr gelacht. Sie ist, hat geschafft. Pastoren werden in den Himmel aufgenommen, wenn sie ins Feuer geworfen werden. Und ich wollte, das wäre mal interessant dann zu sehen, weil es gibt eine Sage von einem Kirchenvater, natürlich gab es auch damals so Legendengeschichten, sind ja einige Christen verbrannt worden. Und über den Polycarp sagt man, als er ins Feuer, also das Feuer angezündet wurde unter ihm und er dann verbrannt ist, das war einer der Kirchenväter, ein ganz gläubiger Mann, dann sagt man, es ist Weihrauch aufgestiegen, als er verbrannt wurde, so köstlich war das. Ich will es nicht ausprobieren, von daher kommt nicht auf doofe Gedanken. Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen aus vielleicht dem bekanntesten Kapitel der Bibel, wenn es darum geht, mit Ostern sich zu beschäftigen, mit Tod und Leben, nämlich 1. Korinther 15, wo Paulus ganz viel über das Leben spricht und ganz viel über den Tod und darüber, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird und nicht das letzte Wort hat, sondern dass Christus über allem triumphiert. Und ich möchte die Verse 19 bis 28 lesen aus diesem 15. Kapitel im 1. Korintherbrief, die Verse 19 bis 28. Paulus schreibt dort: Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dann als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem. Hier wird der Sieg Jesu über den Tod beschrieben. Und es gibt eben auch in den östlichen christlichen Bereichen eine ganz starke Betonung von Ostern. Ja, für uns so im Westen hier ist Karfreitag so ein zentraler Punkt, Jesus am Kreuz. Aber für Ostern ist es Jesus, der für die östliche Kirche ist es Jesus, der Auferstandene. Ich möchte mal ein Bild einblenden. Haben wir das? Genau. Das ist so dieses Motiv. Jesus steigt aus dem Grab und siegt über den Tod. Und da gibt es auch diese Bezeichnung Christus Victor. Christus der Sieger. Das ist für die östliche Kirche das zentrale Bild von Jesus. Christus der Sieger. Der, der über Tod gesiegt hat und über das Leben herrscht. Aber Paulus sagt hier eine interessante Sache. Und ich habe bewusst mit diesem Vers angefangen, auch wenn der eigentlich zum letzten Abschnitt gehört. Aber er sagt hier, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Was für eine Aussage. Was bedeutet das? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er nicht der, der er gesagt hat, dass er es sei. Dann ist er nicht der Messias. Dann ist er nicht wirklich Gott. Dann ist er nur ein Mensch, gescheitert, der im Grab verrottet. Dann haben wir auf das falsche Pferd gesetzt, wenn man so sagen möchte. Dann haben wir unsere Hoffnung in einen Lug hineingestellt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube komplett vergeblich. Und ich finde das so traurig, dass es so viele Christen auch gibt, die nicht mehr daran glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die sagen, ja, der ist im Grab geblieben, im Herzen ist er auferstanden, in unseren Erinnerungen ist er auferstanden, wenn wir an ihn denken, ist er auferstanden. Das ist Unsinn. Das ist Blödsinn. Wenn Jesus nicht aus dem Grab rausgekommen ist, wenn das Grab nicht leer gewesen ist, dann war alles umsonst. Dann war alles vergeblich. Und das hat auch dann Einfluss auf unser Leben, auf das, wie wir unser Leben gestalten. Denn wir leben ja von Christus her, von dem, dass er lebt, dass er wirklich der ist, der behauptet zu sein. Darum gestalten wir unser Leben so, wie wir es tun, weil Jesus diesen Anspruch hat. Darum verzichten wir vielleicht auf manches in diesem Leben. Darum gestalten wir unser Leben nicht so, wie vielleicht andere mit dem Blick, dass es nur noch dieses Leben gibt und wir müssten das auskosten. Darum leben wir nach dem Prinzip, was man in der Psychologie Belohnungsaufschub nennt. Kennt ihr das? Belohnungsaufschub? Es gibt einen interessanten Test zu diesem Thema, den Marshmallow-Test. Könnt ihr ja gerne mal mit euch selbst durchführen oder mit euren Kindern oder Enkeln. Und ich habe ein Video mitgebracht, wo dieser Marshmallow-Test in kurzer Form erklärt und gezeigt wird. Schaut euch das mal an.
All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now.
Also er kriegt einen Marshmallow.
When I come back, I'll give you another one.
Er kriegt einen. Und wenn er wartet, kriegt er zwei. Und wenn er es aufricht, kriegt er nur den einen. Und jetzt müssen die Kinder gucken, ob sie es durchhalten, auf den zweiten zu warten oder ob sie schon bei dem ersten schwach werden. Psychologisch ist das wohl so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sind Spender und Menschen, die sind Sparer. Also Menschen, die ausgeben und Menschen, die sammeln. Und das ist in uns angelegt. Eine gewisse Gruppe von Leuten. Aber das ist Belohnungsaufschub, das, was hier dargestellt wurde. Das heißt, wir haben die Aussicht auf etwas Größeres und die Versuchung für etwas Kleineres. Und wenn wir dieser Versuchung widerstehen, wartet der große Preis auf uns. Und wenn wir der Versuchung nicht widerstehen, ist dieser Preis weg. Das ist Belohnungsaufschub. Wir Christen leben nicht ganz nach diesem Prinzip, aber so ein bisschen danach. Wir sagen, ja, es lohnt sich, auf gewisse Sachen zu verzichten in diesem Leben. Nicht, weil wir Spaßverderber sind. Nicht, weil wir das Leben nicht genießen wollen. Das ist Quatsch. Wir Christen sind nicht irgendwelche Spielverderber. Und wir sind nicht irgendwelche Spießer. Das ist Unsinn. Ich genieße mein Leben sehr gerne. Und ich denke, viele von euch auch. Aber wir wissen, es lohnt sich, auf gewisse Sachen zu verzichten, weil die uns am Ende gar nicht gut tun. Und es lohnt sich, auf etwas Größeres zu warten, auf diesen zweiten Marshmallow. Das ist unser Prinzip. Und jetzt stellt euch vor, ihr verzichtet auf diesen einen Marshmallow und dann kommt die Person rein und sagt, Edgy Badgy, es gibt keinen zweiten. Und den ersten hast du jetzt auch verspielt. Das wäre bitter, oder? Das wäre richtig bitter. Was für Idioten wären wir? Blödsinn. Wir haben die Chance auf einen leckeren Marshmallow verspielt und es erwartet uns gar nichts anderes mehr. Kein zweiter. Nichts. Wir wären ganz schön doof. Genau das ist das, wovon Paulus hier spricht. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wartet kein zweiter Marshmallow auf uns. Und wenn wir sterben, haben wir den ersten auch verspielt. Woher aber wissen wir jetzt, dass es diesen zweiten Marshmallow gibt? Woher wissen wir, dass es sich lohnt zu warten? Dass es sich lohnt, sein Leben vielleicht manchmal auch etwas mit Verzicht zu gestalten? Nicht alles in Anspruch zu nehmen, was das Leben bietet, was vielleicht kurzfristig Spaß verspricht, kurzfristig Freude verspricht, kurzfristig einen Belohnungsschub auslöst, aber langfristig überhaupt nicht gut ist. Wieso halten wir uns an so etwas? Wieso glauben wir, dass das Gute da auf uns wartet? Weil Jesus da ist, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus uns diese Vorstellung gibt, weil er uns dieses Bild vor Augen malt. Er sagt uns, da wartet etwas Großes auf euch. Und auch in diesem Leben warten schon bessere Dinge auf euch, als das, was ihr vielleicht direkt vor eurer Nase habt. Und es lohnt sich, mir zu folgen. Es lohnt sich, meinen Vorstellungen vom Leben zu folgen. Weil dann dieser zweite Marshmallow auf dich wartet. Jesus sagt uns das. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das die Wahrheit. Dann ist das, was er uns da verspricht, nicht Lüge, sondern Realität. Aber eben, wenn das mit Jesus nicht stimmt, dann hat Paulus recht, wenn er einige Verse später sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn Tote nicht auferweckt werden, heißt es, es gibt nur dieses eine Leben. YOLO. You only live once. Du lebst nur einmal. Das ist so ein Leitspruch für viele Jugendliche. Das Mikro knackert hier. Leitspruch, den man auf T-Shirts und was auch immer bei Instagram und so, wo die sich dann an Ränder von riesigen Klippen stellen und sagen, ey, du lebst nur einmal, wenn ich hier runterknalle, Hauptsache ich habe ein gutes Bild für meinen Instagram-Account. Das ist eine Lebenshaltung, wenn es die Perspektive nicht gibt, dass dich etwas erwartet nach diesem Leben. Aber das ist nicht unsere Perspektive. Das ist nicht das, wonach wir unser Leben ausrichten. Und hier geht es nicht nur um das, was wir verzichten, es geht auch um das, was wir investieren. Wie viel Zeit und Geld und Kraft investieren wir zum Beispiel in Gemeinde? Wie viel hast du da rein investiert? Und stell dir vor, das wäre alles Verschwendung, alles vergeblich, alles für nichts, für die Katz. Ein sehr kostspieliges Hobby, für das du vielleicht enorme Mengen aufgewendet hast. Was für eine Verschwendung. Aber Ostern sagt dir, es ist keine Verschwendung. Ostern sagt dir, das ist nicht die Wahrheit, dass es keine Auferweckung gibt, dass nichts mehr nach dem Leben auf dich wartet. Ostern sagt dir, Jesus ist auferstanden. Und Jesus trägt dein Leben über dieses Leben hinaus. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, auf diesen zweiten Marshmallow zu warten. Manchmal in diesem Leben und erst recht im nächsten Leben. Und dann schreibt Paulus weiter, denn Christus ist nun auferweckt von den Toten als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Er vergleicht hier Jesus mit Adam, dem ersten Menschen. Und mit Adam muss man dann auch Eva dazu denken. Adam und Eva. Und ich finde es interessant, wir haben ja diese Expeditionenreihe hinter uns, wo wir uns diese ersten Kapitel der Bibel angeschaut haben. Wie wir immer und immer und immer wieder zurückkommen in der Bibel auf diese grundlegenden ersten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Wie war das bei Adam und Eva? Sie sind eigene Wege gegangen. Haben eigene Entscheidungen getroffen. Sie hatten eigene Vorstellungen von dem, was wichtig ist im Leben. Sie hatten enorme Freiheiten, die sie aber nicht genutzt haben, sondern sie wollten noch mehr und sie wollten über die für sie gesunden Grenzen hinausgehen. Und sie haben sich mit dieser Grenzüberschreitung die Zukunft verbaut. Sie haben ihr Leben verspielt. Sie haben sich den Tod ins Haus geholt. Denn Gott ist das Leben. Und wer sich aus der Nähe Gottes entfernt, entfernt sich von dieser Quelle des Lebens. Und das haben Adam und Eva getan, mit ihrer Entscheidung, nicht auf Gott zu hören. Und sie sind wortwörtlich dann aus dem Paradies vertrieben worden, aus dieser Nähe zu Gott. Und sie standen dann in der Gottesferne, ohne Leben, was andauert, ohne Leben, das anhält. Und in diesem Moment begann die Herrschaft des Todes über uns Menschen. Und bis heute ist es so, dass das Leben zu 100% tödlich verläuft. Das Leben verläuft zu 100% tödlich. Der Tod wartet auf uns. Er wartet auf uns, weil wir uns im Camp Adam befinden. In Adams Mannschaft. Durch unser Leben bestätigen wir, dass sein Urteil, das Gottesurteil über Adam auch auf uns zutrifft, weil wir in seinen Fußspuren wandeln, weil wir genauso egoistisch sind, weil wir genauso rechthaberisch sind, weil wir genau die gleichen Fehler machen, die auch Adam und Eva gemacht haben. Wir sind in Camp Adam. Und damit trifft Gottes Urteil auch uns. Aber Jesus zeigt uns jetzt hier einen Ausweg. Er sagt uns, der Tod ist nicht das Ende der Welt. Der Tod ist nicht das Ende der Welt und ist auch nicht das Ende des Lebens. Jesus hat den Tod besiegt. Er wurde von Gott zu einem neuen Leben auferweckt. Das ist nicht die Rückkehr ins alte Leben. Es ist nicht wie bei Lazarus, den Jesus auferweckt hat und er dann wieder gestorben ist, sondern es ist der Weg nach vorne in ein neues Leben. In ein anderes Leben, in ein andauerndes, unvergängliches, die Bibel nennt es ewiges Leben. Und auf dieses Leben wird der Tod und wird keine andere Macht der Welt mehr Zugriff haben können, weil es ganz in Gottes Hand geborgen ist. Und wie wir durch unser Leben im Camp Adam stehen, können wir durch unser Glauben uns in das Camp von Jesus stellen, in Jesu Mannschaft hineinkommen. Unser Glaube macht den Unterschied. Ob wir bereit sind, uns das Leben von Jesus anzunehmen, anzuziehen, spricht die Bibel, wie eine neue Kleidung, ganz in Jesus aufzugehen, dann gehören wir zum Camp Jesus und haben Anteil an diesem einen, an diesem neuen ewigen Leben. Oder aber wir folgen den Entscheidungen und Wegen Adams und bleiben unter diesem Urteil, das auch Adam getroffen hat. Und dann sagt Paulus weiter, es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge und das wird hier echt spannend. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Also eine gewisse Reihenfolge, die hier eingehalten wird. Christus geht voran. In allen Dingen. In den Tod und ins neue Leben. Und hier ist dann die Rede davon, wenn Christus dann die Herrschaft übernimmt, dann kommt das Ende. Hier redet er davon, dass die Mächte, Gewalten und Kräfte vernichtet werden und alle Herrschaft nur noch bei Jesus liegt. Macht, Gewalt und Kraft, was ist damit gemeint? Damit können sehr verschiedene Dinge gemeint sein. Und Paulus entfaltet das noch mehr im Kolosserbrief und im Epheserbrief. Da redet er ganz viel über diese Mächte, Gewalten und Kräfte. Was kann das sein? Das können sein ganz offensichtliche Dinge, die Macht und Gewalt haben. Wie zum Beispiel Regime, Nationen und Regierungen. Das sind Mächte und Gewalten in dieser Welt. Diese Regime haben ein Wertesystem, eine Vorstellung davon, wie man sich in ihrem Einflussbereich zu benehmen hat. Und sie setzen das mit Macht und Gewalt auch durch. Manchmal zum Guten, wenn sie die Wertevorstellungen haben, die auch unseren entsprechen, dass man nicht töten soll, dass man nicht stehlen soll, dass man sich gut benehmen soll und so weiter. Manchmal aber auch zum Schlechten, wenn sie Andersdenkende ausgrenzen, wenn sie bestimmte Volksgruppen ausschließen und vernichten wollen, wenn sie über ihre Grenzen hinausgehen und versuchen, sich auch andere Einflussbereiche einzuverleiben durch Krieg und so weiter. Wir sehen das in dieser Welt jeden Tag. Ein Beispiel, was mir ganz stark in dieser Hinsicht vor Augen steht, ist China. Habt ihr von diesem neuen Sozialpunktesystem gehört, was es in China geben wird in nächster Zeit? Das ist ein ganz perfides System. China vergibt, die Regierung vergibt an ihre Bürger Sozialpunkte. Wenn du zur Schule gehst, also du startest mit einem gewissen Punktelevel, sagen wir mal 1000 Punkte. Und für jedes Fehlverhalten werden dir Punkte abgezogen. Und wenn du nicht genug Punkte, und für jedes positive Verhalten kannst du Punkte sammeln. Und wenn du zu wenig Punkte hast, darfst du zum Beispiel nicht mehr an gewissen Aktivitäten teilnehmen. Dann darfst du nicht mehr am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen, dann kriegst du Geld gestrichen und so weiter. Und so ist der Anreiz da, sich freiwillig dem System der chinesischen Regierung zu beugen. Und dazu gehört auch, die Regierung nicht zu kritisieren, keine Blogs und Internetseiten zu haben, die irgendwie kritisch sind, nicht die falschen Zeitungen lesen und, und. Nachbarn am besten anschwärzen, dann kriegt man Pluspunkte. Und so wird über so ein Punktesystem enorme Macht aufgebaut von einem Regime. Und das Leben und Verhalten dieser Bürger wird geprägt. Sie beugen sich diesem Wertesystem. Das gibt's aber nicht nur in China. Das gibt's auf einer unterschwelligen Ebene genauso hier in Europa mit gewissen Ideologien, die Bahn brechen wollen, die versuchen uns zu prägen und zu gestalten durch Ausgrenzung, durch andere Mechanismen, die das da gibt. wo auch von staatlicher Seite bestimmte Moralvorstellungen geprägt werden, auch beim Thema Familie, Sexualität und anderen Themen. Da ist auch ein Druck da. Vielleicht werden keine Punkte vergeben, die da wirklich zu sehen sind, und trotzdem gibt es diesen Druck auch von Regimen. Das geht auf einer anderen Ebene weiter. Da gibt es Dorfstrukturen, Traditionen in Dörfern, denen man sich beugen muss, wenn man nicht Außenseiter werden will. In Süddeutschland ist es dann, dass man am Samstag fegen muss, und wenn man es nicht tut, dann wird man abgestempelt. Hier im Norden gibt es andere Sachen, keine Ahnung, was hier so im August Feen und Ammerland dann so an sozialen Strukturen da sind, die Druck ausüben, ob man zu gewissen Vereinen gehören muss, ob man bei Kohlfahrten teilnehmen muss oder keine Ahnung was. Dafür bin ich noch nicht lang genug hier. Das sind Sachen, die bekommt man mit, wenn man aufwächst hier. Aber diese Strukturen haben Macht, auch am Arbeitsplatz, wie ehrlich man miteinander umgeht. Wie ehrlich man gegenüber den Chefs ist, wie man seine Arbeitszeit einsetzt. In Schulen gibt es ganz viel von diesen Strukturen, in Studienplätzen, Bundeswehr und andere Orte. Das sind keine festen Regime, die gewählt wurden oder sich die Macht genommen haben, und doch prägt das unser Leben. Hat ganz, ganz viel Macht über uns, wo man denkt, das darf ich nicht tun und das muss ich tun. Alleine diese Aussagen, wenn man danach befragt, was prägt mein Leben unter diesen Gesichtspunkten in meiner Umgebung, in der ich bin, dann wirst du ganz viele von diesen Machtstrukturen entdecken, die dein Leben bestimmen. Das darfst du nicht und das musst du. Und dann gibt es noch ganz unterschwellige Machtstrukturen. Wir Eltern haben enorme Macht über unsere Kinder, mit dem wie wir über sie reden. Was wir zu ihnen sagen, du Hohlkopf, oder ach, das kriegst du nie hin, oder hey, du bist so unfähig, oder du musst dir deine Liebe erst verdienen. Andere Aussagen, die unser Leben prägen, von Kleinkind auf an. Und wir glauben diesen Aussagen, und diese Aussagen machen etwas mit uns, und sie werden uns prägen. Sie machen uns zu Perfektionisten, wenn man immer hört, das ist nicht gut genug. Oder sie machen uns zu depressiven Menschen, wenn wir nie mitbekommen, dass Menschen uns geliebt haben. Das hat enorme Macht. Das kann Gemeinde prägen, kann Familie prägen, das kann eine ganze Ortschaft prägen. Solche Machtstrukturen unterschwellig durch Sätze, durch Aussagen, die in unser Herz hineingelegt werden. Jesus ist gekommen, um diese Machtstrukturen aufzubrechen. Diese Machtstrukturen konkurrieren mit dem Anspruch Gottes. Auch diese Machtstrukturen durch Lügen in unser Herz hinein. Auch die konkurrieren, streiten mit Gottes Herrschaft über unser Leben. Und die Frage ist, wer gewinnt? Und Jesus hat am Kreuz und durch die Auferstehung über diese Strukturen gewonnen. Wenn wir ihm den Platz in unserem Leben einräumen, dann haben wir die Macht, uns diesem Druck nicht zu beugen. Dann können wir sagen, nee, das mache ich nicht mit. Vergiss das. Dann habe ich die Macht auch zu sagen, diese Aussage über mich stimmt nicht. Ich bin ein geliebter Mensch. Ich kann Sachen. Ich darf das. Ich bin dieser und dieser Mensch, weil Gott mir das zusagt. Und ich breche durch die Macht Gottes diese Strukturen, die herrschen wollen über mein Leben, auf. Und kann zu einem neuen Leben durchdringen. Zu einem anderen Leben. Jesus hat diese Mächte, Gewalten und Kräfte besiegt und er wird sie vollständig vernichten, wenn er wiederkommt. Und die stärkste dieser Mächte ist der Tod. Er hat den größten Einfluss auf unser Leben. Wie? Zum Beispiel, weil wir ihm aus dem Weg gehen wollen und uns in einen Fitness- und Gesundheitswahn stürzen. so viel Gesundes, wie es nur geht, damit der Tod hinausgezögert wird, damit ich noch so viel vom Leben mitnehmen kann, wie es geht. Oder weil wir ihn ignorieren und uns im Leben durch alles Mögliche ablenken vom Tod. Auch dadurch hat er Einfluss, einfach weil wir versuchen, ihn zu ignorieren. Oder weil wir ihn als eine Sackgasse des Lebens annehmen und die Zeit dahin mit so vielen Aktivitäten füllen wollen, wie es nur geht. So viel mitnehmen, wie möglich. Oder weil wir meinen, wir können den Tod überlisten, indem wir uns einen Namen in dieser Welt machen und dass die Menschen sich noch an uns erinnern werden in 1000 Jahren. Wenn ich schon nicht mehr da bin, mein Ruf wird bleiben. Der Tod prägt unser Leben auf Schritt und Tritt. Aber Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er hat sich dem Tod gestellt, indem er den Tod angenommen hat. Er hat Ja dazu gesagt. Er ist ans Kreuz gegangen, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Er hätte dem entgehen können. Aber er hat Ja zum Tod gesagt. Und damit hatte Ja zu Gottes Urteil über dieses Leben gesagt. Nicht sein eigenes, sondern über unser Leben. Er hat Ja zu Gottes Urteil über unser Leben gesagt. Und sich das auf sich genommen. Ist ans Kreuz gegangen und hat dort am Kreuz in dieser Trennung von Gott und dann im Grab in der Dunkelheit des Todes hat er Gottes Ja erlebt. Gott hat Ja zu Jesus gesagt, weil Jesus Ja zu Gottes Anspruch gesagt hat. Und dann hat er dadurch gezeigt, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist. Er hat den Tod besiegt. Jesus der Sieger, Christus Victor, Christus der Sieger. Und damit sagt er, das Leben wird gewinnen und das Leben wird das letzte Wort behalten. Und nach dem Tod wartet ein neues, ein anderes Leben auf uns. Und wie gesagt, wenn wir in diesem Leben uns in das Camp Jesus stellen durch unseren Glauben, werden wir an diesem neuen Leben jetzt und in alle Zeit Anteil haben. Dann werden wir auch den Sieg über den Tod erleben dürfen. Und jetzt schließt Paulus mit einer faszinierenden Aussage. Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen, schreibt er da, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft, also der Jesus alles unterwirft. Wenn ihm alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem. Etwas kompliziert formuliert, wie Paulus so ist. Aber was sagt er hiermit? Er sagt, Gott hat Jesus alles in dieser Welt unterworfen, alles unter die Herrschaft von Jesus gestellt. Aber natürlich ist derjenige ausgenommen, der diese Herrschaft übergibt. Also steht Gott, der Vater, nicht unter der Herrschaft des Sohnes. Und jetzt erleben wir eine spannende Dynamik zwischen Vater und Sohn. Wie ist das manchmal mit Vätern und Söhnen? Nicht immer so einfach. Wir erleben hier eine ganz spannende Dynamik zwischen Vater und Sohn. Jetzt könnte der Sohn kommen, wie jetzt manchmal Königsherrscher und Nachfolger das so haben, zu sagen, Papa, ich kann das besser als du. Ich übernehme das jetzt mal hier. Aber wie reagiert Jesus? Der Vater gibt dem Sohn alles. Und nachdem der Sohn die ganze Herrschaft in Anspruch genommen hat, was tut er dann? Er selbst unterwirft sich der Herrschaft des Vaters. Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist, alle auf einer Augenhöhe und doch gibt es da auch eine Dynamik in der Beziehung zueinander. Und wieder sehen wir einen Vergleich zwischen Jesus und Adam und wir sehen einen enormen Unterschied zwischen diesen beiden. Damals hat Gott, der Vater, den Menschen alles auf der Welt untergeordnet. Alles gehört euch, bedient euch an allem, gebt allem Namen, herrscht und verwaltet über alles. Ihr habt enorme Freiheiten, alles gehört euch. Aber dem Menschen war das nicht genug. Er wollte noch mehr. Er wollte sich auf eine Stufe mit Gott stellen und hat damit alles verloren. Und jetzt, Jesus, wird alles untergeordnet. Der Vater sagt, alles gehört dir. Und was macht Jesus? Er ordnet sich selbst unter die Herrschaft des Vaters unter. Und damit wird er uns zum Vorbild. So wie es im Paradies hätte sein sollen. So wie Adam und Eva hätten sagen sollen, Gott, Vater, dir ist alles unterworfen und wir wollen es in deinem Sinne verwalten. Jesus hat gesagt, dir, Vater, ist alles unterworfen, auch ich. Und er gibt uns damit ein Vorbild, was es heißt, im Camp Jesus zu sein. Dort, wo das Leben regiert und nicht in Camp Adam, wo der Tod regiert. Nämlich die Bereitschaft, sich unter den Vater zu unterordnen. Und wenn wir diesem Beispiel von Jesus folgen und wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen, dann werden wir durch Jesus unseren Platz in dieser Welt finden dürfen. Und wir werden einen Platz finden dürfen, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der Welt, die noch kommen wird, die auf uns wartet. In der Welt, die nie vergehen wird, in der Ewigkeit. Dort, wo Gott, der Vater, auf uns wartet. Wenn diese Ewigkeit anbricht, hier bei uns, wenn er kommen wird und sein Reich bei uns aufbauen wird. Und an Ostern stellt sich die Frage für dich, in welches Camp gehörst du? In welches Camp gehörst du? Gehörst du zum Camp Adam mit eigenen Wegen und Vorstellungen, dort wo der Tod regiert? Oder gehörst du ins Camp Jesus? Dort, wo das Leben herrscht, weil wir die Nähe Gottes suchen und weil wir bereit sind, unser ganzes Leben Gott zu unterwerfen. In welches Camp gehörst du? Amen.